Zentrum der Weltgeschichte. Und ich habe gedacht, wie packst du das Ganze jetzt an? Ich habe mich entschieden, heute mal an einem Bibeltext lang zu arbeiten. Bitte euch insofern ein bisschen um Geduld und hoffe, dass ihr die Spannkraft habt, einfach dabei zu bleiben, inhaltlich nicht abzuhängen. Der Text, den ich heute ausgesucht habe, das ist ein sogenannter Christushymnus. Im Neuen Testament gibt es ja verschiedene Christushymnen, zum Beispiel den Prolog des Johannesevangeliums, im Anfang war das Wort und so weiter, Johannes 1. Dann gibt es im ersten Timotheusbrief einen Bekenntnishymnus. Dann gibt es den bekannten Gottesknechtshymnus aus dem Philipperbrief. Und heute will ich mal sprechen über einen Text aus dem Kolosserbrief, Kolosser 1, Vers 15 bis 20. Da geht es um Größe und Werk Jesu Christi. Das ist ja nicht in erster Linie jetzt ein Lehrtext, sondern ein Hymnus, also ein Lied, ein Gedicht, könnte man sagen. Und man merkt es auch, was den Inhalt angeht. Im Deutschen, wenn wir die deutsche Übersetzung gleich hören, da kommt es also vielleicht nicht ganz so raus, dieses symmetrische im Aufbau, diese gedichtartige Struktur. Aber ich denke, wir werden da an verschiedenen Stellen das schon merken, dass die Sprache einfach eine andere ist, als wenn es jetzt ein reiner Lehrtext wäre. Was mir der Text bereitet hat, das war am Anfang viel Kopfzerbrechen. Also ich glaube kaum, dass ich über eine Predigtvorbereitung so lange gesessen bin wie diesmal. Das hat sich gezogen wie Kaugummi und ich bin auch mit dem Ergebnis nicht zufrieden, aber es hat für mich persönlich eins bewirkt. Ich habe neu gestaunt über die Größe Jesu und ich habe neu gestaunt, bin ins Preisen gekommen, wie er ist, und das hoffe ich euch heute ein bisschen mit rüberbringen zu können. Es geht um Jesus. Jesus ist groß, ja, und wenn wir heute über Lobpreis reden, dann sollten wir uns vielleicht einfach mal diese Gottesknechtshymnen, diesen Hymnus von der Größe und dem Werk Jesu Christi anschauen, den Bekenntnishymnus. Diese Christushymnen, denke ich, wären also auch für Gedanken, theologische Überlegungen zum Thema Lobpreis recht interessant. Das machen wir heute nicht. Ich lese uns also zunächst mal den Text vor. Ja, schaut gut aus. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen, in den Himmeln und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem, und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Jesus wird vorgestellt in diesem Hymnus als das Bild des unsichtbaren Gottes. Jetzt kann man sich unter so einem Bild eines Gottes völlig unterschiedliche Sachen vorstellen. Zum Beispiel gibt es ja in manchen Kirchen Abbildungen von Jesus oder von Gott, oder es gibt bei den Heiden gibt's Götzenbilder, Statuen, die teilweise sogar angebetet werden. Das ist aber hier nicht gemeint. Es geht also hier nicht um eine Nachbildung, um einen Schatten, um ein Abbild, sondern es geht um eine Reproduktion in absoluter, vollkommener Gleichheit. Im Hebräerbrief heißt es mal, das Gesetz hat einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst. Also, Umkehrschluss, das Ebenbild ist kein Schatten, also keine verzerrte Darstellung, sondern das ist ein Gleiches, ein Ähnliches in jeder Beziehung. Das Ebenbild ist exakt. Im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3, dort sind allerdings andere Begriffe verwendet, heißt es, er, Jesus, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Ausstrahlung, Jesus ist Ausstrahlung der Herrlichkeit des Vaters und Abdruck seines Wesens. Im Johannesevangelium wird uns Jesus auch als der vorgestellt. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Und 14, Vers 9, Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und wie sagst du dann, zeige uns den Vater. Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, sozusagen das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes, sichtbar zumindest in der Zeit, in der er auf der Erde gelebt hat. Und auf diese Zeit bezieht sich's wohl auch, aber vom engen Kontext her ist die Zeit der Schöpfung gemeint. Im weiteren Sinne sicher die ganze Ewigkeit. Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Unsichtbar heißt meiner physischen, visuellen Wahrnehmung entzogen und nicht nur dem physischen, dem visuellen, sondern auch dem Erkennen, dem Verstehen entzogen. Also es geht hier um die Göttlichkeit Jesu vom Thema her. Schon sehr früh war in der Kirchengeschichte, waren Bestrebungen da, Jesus diese Göttlichkeit in gewisser Weise abzusprechen. Im 4. Jahrhundert nach Christus gab es den Arius von Alexandria, der hat zum Beispiel gelehrt, dass Jesus nur ein Geschöpf gewesen sei, und zwar höher als alle Engel, aber trotzdem weder ewig noch göttlich. Und auf dem Konzil von Nicäa, 325 nach Christus, ist diese Ansicht dann als Irrlehre verworfen worden. Aber diese arianischen Ansichten, die findet man auch heute noch. Ja, also Jesus wird betrachtet als ja, nicht völlig göttlich. Zum Beispiel gibt es diese Sicht bei den Zeugen Jehovas. Hier ist ein ganz klarer Text. Jesus ist das Ebenbild Gottes, das Spiegelbild, wie ein Abdruck. Der Erstgeborene aller Schöpfung. Das könnte man jetzt auch missverstehen, indem man zum Beispiel sagt, gut, der Erstgeborene aller Schöpfung heißt, dass er erst zuallererst geschaffen worden. Das ist aber hier nicht gemeint. Ja, Jesus ist nicht geschaffen, sondern er ist der Geborene, der Sohn des Vaters. Das bedeutet nicht nur die Abstammung, sondern es bedeutet auch nicht einmal, dass nach dem Erstgeborenen vielleicht noch andere Kinder geboren werden, sondern bei dem Erstgeborenen geht es in erster Linie um die Position, um das Anrecht, um die Erbberechtigung. Das ist also der die herausgehobene Stellung hat. Unter allen Kindern, und wenn es der Einzige ist, naja, dann hat er sie sowieso. Der Erstgeborene, Jesus als Erstgeborener, hat auch zeitlich den Vorrang vor anderen. Ich habe mal nachgelesen, wie diese Aussage wohl in einem jüdischen Kontext verstanden worden ist. Da gibt es einen sehr guten Kommentar von Strack und Billerbeck, und die schreiben zu dieser Anmerkung, als Erstling oder Erstgeborener werden in der rabbinischen Literatur bezeichnet die Torah, Adam, Jakob, Israel und der Messias. Also irgendwo war auch bei den Juden schon dieses Verständnis wohl da, der Messias ist der Erstgeborene. Jesus ist nicht nur der Erstgeborene, er ist auch der einzig Geborene. Wir kennen es aus den Bibelübersetzungen mit dem, in moderner Sprache beinahe unverständlichen Begriff, der Eingeborene. Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Oder der ganz bekannte Vers aus Johannes 3, Vers 16, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Im Hebräerbrief wird diese besondere Stellung Jesu nochmal herausgestellt, auch in Relation zu den Engeln. Da heißt es, er hat am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Und ein paar Verse weiter, du Herr hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen wie ein Kleid und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Jesus ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Und jetzt geht's weiter mit einem Denn. Und Denn, so habe ich es gelernt, ist also immer eine Begründung. Also, wieso ist Jesus der Erstgeborene aller Schöpfung? Denn, drei Gründe werden genannt. Erstens, in ihm wurde alles geschaffen. Jesus heißt also Erstgeborener aller Schöpfung, weil in ihm alles geschaffen wurde. In ihm heißt mittels ihm, durch ihn, in Verbindung mit ihm. In Verbindung mit ihm wurde alles geschaffen. Was ist dieses alles? Das Schöpfungswerk Christi umfasst das ganze Universum und alles, was darin lebt. Das wird ausgedrückt durch verschiedene Begriffspaare. Da merkt man also so ein bisschen diese dichterische Sprache. Diese Wiederholung, die soll einfach klar machen, es umfasst wirklich alles. Alles, was geschaffen ist, ist durch Jesus geschaffen. Diese Begriffspaare sind in den Himmeln, auf der Erde. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Throne und Herrschaften, Gewalten und Mächte. Mit diesen vier Begriffen, Throne, Herrschaften, Gewalten, Mächte, sind Himmelswesen gemeint in unterschiedlichen Rangordnungen. Der Gedanke wird nochmal wiederholt. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Durch ihn, klar, das greift den Gedanken von vorher nochmal auf. Zu ihm hin, das ist jetzt ein neuer Blickwinkel. Jesus ist nicht nur der, der es geschaffen hat, durch den das geschaffen wurde, sondern es ist für ihn, im Hinblick auf ihn geschaffen, damit er verherrlicht wird durch seine Schöpfung. Es ist also Jesus das Ziel der ganzen Schöpfung, auch der Mächte, die ihm gegenüber feindlich sind. Zweite Begründung, das ist denn geht weiter, und er ist vor allem. Er ist vor allem betont zweierlei, zum einen seine Präexistenz vor aller Schöpfung und zum anderen auch seinen Rang vor allem Geschaffenen. Er steht drüber. Er ist vor allem. Dritte Begründung und alles besteht durch ihn. Ohne ihn würde alles aufhören zu existieren. Er ist der, durch den alles in der Schöpfung seinen Platz hat. Er sorgt für Ordnung im Universum und auch in der Geschichte. Nicht umsonst habe ich den Text in zwei Spalten dargestellt. Diese zwei Spalten sind auch zwei Teilabschnitte des Textes. Also bin dankbar, dass es einigermaßen funktioniert hat. Ich habe jetzt da mal ein Fragezeichen reingezeichnet. Warum? Ich denke, es gibt zwischen diesen zwei Abschnitten etwas, was hier an dem Text nicht beschrieben ist. Normalerweise sollte man eigentlich immer über das sprechen, was da steht. Ich spreche jetzt auch mal über das, was nicht da steht. Ja. Was ist zwischen diesem ersten Teilabschnitt und diesem zweiten Teilabschnitt? Der Fall der Schöpfung. Er liegt also zwischen Vers 15 und 17 und Vers 18 bis 20. Man sieht es zum Beispiel daran, dass diese Mächte in dem Vers 16 als Bestandteil von Gottes guter Schöpfung erwähnt werden, aber an anderer Stelle im gleichen Brief, ein paar Verse vorher, Vers 13, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis, also da kommt dieser Begriff Macht wieder vor, den wir da auch haben, aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Oder, ein Kapitel weiter, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Irgendwas ist also passiert. Diese Engel, die eigentlich geschaffen worden sind als gute Wesen, als Ideal, sind zu Feinden geworden. Nicht nur die Engel sind gefallen und befinden sich in einem Zustand der Feindschaft und Rebellion gegen Gott, auch die Menschen sind gefallen. Nach unserem Text, gleich im nächsten Vers, Vers 21, steht euch, die ihr einst entfremdet wart und Feinde nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er nun versöhnt. Also auch bei den Menschen ist es so, dass sie von Grund auf eigentlich erstmal von Gott getrennt sind. Feinde Gottes. Also da ist was passiert. Und Gott hat den Kolossern damals und uns heute zugesprochen, ihr, die ihr einst Feinde wart, seid jetzt versöhnt. Und da setzt der zweite Teil des Hymnus an. In den Versen 18 bis 20 geht es um die Versöhnung, um eine neue Schöpfung. An der Stelle vielleicht nochmal so einen Kurzüberblick über das, was man allgemein mit dem Begriff Heilsgeschichte bezeichnet. Ganz grob, Gott hat die Welt geschaffen durch Jesus, dann kam gleich kurz danach der Sündenfall, das absolute Chaos, die Trennung von Gott. Dabei ist es aber nicht geblieben, sondern es ging auch nach dem Sündenfall so eine dünne Segenslinie weiter. Dann kam Abraham als erster der Erzväter. Abraham, dann sein Enkel, der Stammvater wurde des Volkes Israel, also Jakob, der hatte dann den neuen Namen Israel bekommen. Und das ist dann ja der Anfang des alten Bundes, der formal dann nach dem Auszug aus Ägypten bei Mose gekommen ist. Aber dieser Bund mit dem Volk Israel, auch der ist schiefgegangen letztlich. Geendet hat das Ganze im Exil, unterschiedlich für das Reich, das Südreich Juda und das Nordreich Israel mit den 10 Stämmen, aber beide sind also ins Exil gewandert. Der Höhepunkt des Ganzen war dann die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus und man könnte meinen, damit war die Geschichte Israels zu Ende. Und dann kommt Gott und schafft was Neues. Einen neuen Bund, die Gemeinde, manche sagen, verwenden den Begriff Kirche, wird in diesen alten Baum des Volkes Israels quasi wie eingepfropft. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal Bäume veredelt hat. Ja? Nicht? Helmut, ja? Was pfropft man da ein?
Jungen Ast, ja. frisch geschnitten,
ja.
Die Kerne auf eine große Fläche gehäuft,
okay.
Den klebt man mit Harz ein.
Und wie ist so der Qualitätsunterschied zwischen alt und neu, und zwischen dem eingepfropften und dem...
Der schließt ganz anders wie der alte.
Ja, okay. Also so ähnlich hat Gott es auch gemacht. Aber wichtig ist, dass dieser neue Ast, also die Gemeinde, die da quasi eingepfropft wird, dass der bewusst ist, dass er eigentlich in der Linie dieses alten Baumes sich bewegt. Im Römerbrief, Kapitel 11, lesen wir, wenn das Erstlingsbrot heilig ist, so auch der Teig, wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Wenn aber einige der Zweige herausgebrochen werden und du, der ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums mit teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. Also, könnte man meinen, gut, der alte Baum, der ist also nur noch so, wie soll man sagen, so Nährboden, ja, für das Neue, das Frische, das Eingepfropfte. So ist es aber nicht. Die Geschichte Israels hat damit kein Ende. Im gleichen Kapitel, Römer 11, schreibt Paulus: Ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird, und so wird ganz Israel errettet werden. Wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Verstockung zum Teil und dann. Wichtige Erkenntnis daraus, Gott verstößt nicht das auf ewig, was er einmal erwählt hat. Im gleichen Kapitel nochmal, Römer 11, ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das ist ausgeschlossen, unmöglich. Gottes Handeln liegt immer einem Plan zugrunde, er verfolgt und er erreicht sein Ziel. Das war schon im Alten Testament einfach ein Gedankengut, das bekannt war. Zumindest im Kopf, im Herzen nicht immer. Der Prophet Jesaja schreibt da recht plastisch und recht deutlich, wie ich denke. Jesaja 46, Vers 3 bis 16, ich lese mal ein paar Auszüge daraus vor. Hört auf mich, Haus Jakob und der ganze Überrest des Hauses Israel, die ihr von Mutterleib an mir aufgeladen, von Mutterschoß an von mir getragen worden seid. Auch bis in euer Greisenalter bin ich derselbe und bis zu eurem grauen Haar werde ich selbst euch tragen. Ich habe es getan und ich selbst werde heben und ich selbst werde tragen und werde erretten. Gedenket des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott außer mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von all das her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Der ich den Raubvogel rufe von Osten her, aus fernem Land, den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es geredet. Ja, ich werde es auch kommen lassen. Ich habe es gebildet. Ja, ich führe es auch aus. Hört auf mich, ihr Trotzigen, die ihr fern seid von Gerechtigkeit. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht. Sie ist nicht fern. Und mein Heil zögert nicht. Und ich gebe in Zion Heil für Israel meine Herrlichkeit. Also, was Gott sich vornimmt, seinen Ratschluss, den führt er auch aus. So auch in Jesaja 55, ich lese wieder Auszüge aus Vers 6 bis 11. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee, und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden. So wird mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Das ist unser Gott. Jetzt habe ich euch mit einem Einschub belastet, der gar nicht im Text steht, aber ich denke, das muss man wissen, um zu verstehen, wie eigentlich diese beiden Teilabschnitte zusammenhängen. Jetzt also endlich zum zweiten Teil des Textes. Der Hymnus spricht da von der Gemeinde, die der Leib Christi ist. Das ist die Gemeinde aus allen Zeiten, keine bestimmte Kirche oder Organisation, sondern die Una Sancta, die eine heilige Gemeinde. Das Bild von Haupt und Leib wird von dem Apostel Paulus öfter verwendet. Epheser 5, Vers 23, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heiland des Leibes. Heiland des Leibes, Heiland bedeutet also Erretter und auch Erhalter. Epheser 4, Vers 15, lasst uns die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Kolosser 2, Vers 19, er ist das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt, das Wachstum Gottes wächst. 1. Korinther 12, im Zusammenhang mit den Begabungen durch den Heiligen Geist, wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, die Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so ist auch der Christus. Ihr aber seid Christi Leib und einzelgenommen Glieder. Das Haupt hat also Autorität über den Leib, ist dem Leib übergeordnet, regiert und lenkt den Leib und gibt dem Leib Leben. Haupt und Leib ist hier im engeren Sinne auf die Gemeinde bezogen. An anderen Stellen wird der Begriff Haupt aber weiterverwendet. Im Epheserbrief 1, Vers 9 bis 10 zum Beispiel, er hat uns das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten. Alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was auf den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Das ist zusammenzufassen, da steckt im Grundtext der Begriff für Haupt mit drin. Kolosser 2, Vers 10, er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Also es gibt diesen Hauptbegriff in Bezug auf Jesus auch in einem weiteren Sinne, aber hier ist es bezogen auf die Gemeinde. Er ist der Anfang. Auch das, er ist der Anfang, ist hier im engeren Sinn auf die Gemeinde bezogen und das bedeutet, Jesus ist der Begründer der Gemeinde. Jesus ist der Anfang einer neuen Schöpfung, die mit der Gemeinde beginnt. Anfang bezeichnet hier wiederum nicht nur eine zeitliche Dimension, sondern auch einen Rang, der erste. Aus dem gerade gelesenen Vers, Kolosser 2, Vers 10, er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Was hat das mit Anfang zu tun? Also der Begriff Gewalt, der heißt, also es ist der gleiche Begriff wie Anfang. Also man könnte auch übersetzen, er ist das Haupt jedes Anfangs und jeder Macht. 1. Korintherbrief, dann das Ende, wenn er, Jesus, das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt, da wieder der Begriff Anfang drin, alle Gewalt und Macht weggetan hat. Das Ganze hat eine prophetische Dimension, das lesen wir in der Offenbarung an mehreren Stellen. Da wird von Jesus geredet als dem Alpha und dem Omega. Dem Anfang und dem Ende, der Erste und der Letzte. Jesus ist der Anfang auch der Gemeinde und dieser neuen Schöpfung. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Hier wird der Begriff Erstgeborener aus dem Vers 15 nochmal aufgegriffen. Also da haben wir so einen Parallelismus. Auch da, das Ganze hat eine zeitliche Dimension. Jesus legt die Grundlage für die Auferstehung aller. Man muss hier aufpassen, also Jesus ist, wenn es immer um Auferstehung geht, es geht da nicht um eine Auferweckung. Jesus hat ja selber zum Beispiel den Lazarus oder die Tochter des Jairus oder den Jüngling aus Nain auferweckt. Die haben dann halt auf der Erde weitergelebt. Auch im Alten Testament gab es sowas schon. Da gab es den Sohn einer Witwe, der von Elia auferweckt worden ist. Also Totenauferstehung in diesem Sinne, dass also jemand, der gestorben ist, wieder weiterlebt auf der Erde, gab es vorher schon. Wenn von Auferstehung hier die Rede ist, dann bezieht sich das darauf, dass man zu ewigem Leben aufersteht. Also zeitliche Bedeutung, er ist der Erstgeborene aus den Toten, auch Bedeutung vom Rang her, Jesus ist der, der den Tod besiegt hat. Im Römerbrief lesen wir 1, Vers 4, er ist als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Heiligen Geist nach, aufgrund der Totenauferstehung, Jesus Christus, unser Herr. Den Vers könnten wir jetzt missverstehen, so als ob Jesus erst zum Sohn Gottes geworden wäre durch die Auferstehung. Das ist aber vom Zusammenhang und auch aus anderen Stellen her eindeutig natürlich nicht so gemeint. Also da kann man zum Beispiel im Epheserbrief nachlesen, wir sollen begreifen, was die überragende Größe seiner Kraft an uns ist, den Glaubenden nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Also dieses eingesetzt als Sohn Gottes in Kraft heißt einfach, Jesus hat seine alte Stellung, die er, bevor er auf die Erde gekommen war, innehatte, wieder erhalten vom Vater. Damit er in allem den Vorrang habe. Jesus soll in allen Dingen den Vorrang haben, über die neue Schöpfung und über die alte Schöpfung. Über die neue Schöpfung, die ihren Anfang in der Gemeinde hat. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Mit der ganzen Fülle hier ist Gott der Vater gemeint, sein Wesen, seine Herrlichkeit, seine Souveränität, seine Gnade. An anderer Stelle, gleichen Brief, schreibt der Apostel Paulus, denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, auf welche Zeit bezieht sich denn jetzt dieses Innewohnen der ganzen Fülle? Grundsätzlich natürlich dauerhaft, also von Anbeginn der Zeiten bis in alle Ewigkeit, insbesondere aber auch natürlich auf die Zeit des Erdenlebens Jesu. Das wird besonders dann klar, wenn wir einfach im Text weiterlesen. Hier geht's dann um die Versöhnung durch sein Blut am Kreuz. Und durch ihn, durch Jesus, alles mit sich zu versöhnen. Versöhnen heißt, eine Beziehung in Unordnung gekommen, eine Beziehung auf eine ganz andere, neue Basis stellen. Dieser Begriff kommt im Neuen Testament in verschiedenen Ausprägungen vor. Hier ist ein ganz, ganz verstärkter, intensiver Begriff, den wir sonst nur an zwei anderen Stellen noch haben. Kolosser 1, Vers 21 und 22, die beiden folgenden Verse nach dem Text, über die wir heute nicht mehr intensiv sprechen werden. Euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Im Epheserbrief, die beiden, Juden und Heiden, zu versöhnen in einem Leib mit Gott durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Also innerhalb dieser Gemeinde sind Juden und Heiden versöhnt. Indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Und jetzt sind wir eigentlich beim Kern des Predigtthemas angelangt. Jesus ist das Zentrum der Weltgeschichte. Sein Kreuz, an dem er sein Blut für alle Schuld vergossen hat, ist der Wendepunkt der Geschichte. Natürlich nie isoliert zu betrachten von seiner Auferstehung. Ja. Wenn er nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Glaube sinnlos. Ja. Aber das, was sich in der Passions- und Osterzeit konzentriert, Tod und Auferstehung Jesu, das ist der eigentliche Wendepunkt der Geschichte. Und wir erkennen hier, Friede mit Gott ist möglich, weil Jesus für alle Schuld bezahlt hat. Ich lese dazu mal eine Stelle aus dem Alten Testament, die eigentlich immer in Verbindung mit Weihnachten zitiert wird, aus dem Propheten Sacharja, Kapitel 9. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reiten. Das nimmt also Bezug dann auf die Stelle, als Palmsonntag, sagt man im Kirchenjahr, der Tag, an dem Jesus nach Jerusalem einzieht. Demütig und auf einem Esel reiten, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem, und der Kriegsbogen wird ausgerottet. Und er, also der einzieht, verkündet Frieden den Nationen. Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Er verkündet Frieden den Nationen. Jesus hat Frieden gemacht. Nun, am Schluss wird nochmal der Rückbezug hergestellt zu dem Vers 16. Dieses alles Geschaffene, mit dem Jesus Frieden gemacht hat, wird nochmal deutlich gemacht, indem die Begriffe vom ersten Teilabschnitt nochmal aufgegriffen werden. Durch ihn, sei es was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Und ohne da jetzt näher drauf einzugehen, auch die unsichtbare Schöpfung braucht natürlich Erlösung. So eine Andeutung in diese Richtung finden wir zum Beispiel im Römerbrief im 8. Kapitel, wo es heißt, ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Die gute Nachricht für uns konkret, die wir diese Versöhnung mit Gott schon haben, wir haben die Aufgabe mitzuarbeiten an diesem Dienst der Versöhnung. Den Korinthern schreibt der Paulus, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wenn ich das so höre, also diesen Auftrag, lasst euch versöhnen mit Gott, dann muss ich immer an Heidi und Georg Dresel denken. Die waren also für uns wie Eltern in Kulmbach. Waren dort Prediger-Ehepaar. Der Georg Dresel war vor einiger Zeit auch mal bei uns in der Gemeinde und hat gepredigt. Seine Frau hat Krebs und liegt gerade in Kulmbach im Krankenhaus und kämpft ihren letzten Kampf. Das ist für mich so die Personifikation dessen, was dieser Vers aussagt. Ja, lasst euch versöhnen mit Gott. Dafür haben die gelebt und da sind sie mir Vorbild und das werden sie mir in alle Zeiten bleiben. Das ist unsere Aufgabe und das ist unser Dienst, zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich bin mit der Predigt fast fertig. Möchte vorher den Bibeltext nochmal komplett lesen und bitte euch einfach nochmal, ja, den Inhalt aufzunehmen in euch und nochmal Revue passieren zu lassen. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. In ihm wurde alles geschaffen, in den Himmeln und auf der Erde. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sei es was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Zum Nachdenken, vielleicht zum mit nach Hause nehmen in Gedanken, was macht eigentlich dieser Bibeltext mit mir? Wie verändert der Bibeltext dein Bild, mein Bild von Jesus? Welchen Einfluss hat der Bibeltext auf deinen, auf meinen Lobpreis? Was bedeutet das Versöhnungswerk Jesu für dich persönlich? Das ist das, über was ich heute also nicht gepredigt habe. Das kommt ja dann übernächsten Sonntag. Was bedeutet das Versöhnungswerk Jesu für dich persönlich? Und zum Schluss die Frage, gehörst du dazu? Bist du Teil dieser Gemeinde, dieses Versöhnungswerkes Jesu? Hast du das für dich schon erlebt? Hast du das für dich schon erfahren? Bist du versöhnt mit Gott? Wenn nicht, Frieden ist möglich. Es gibt den Neuanfang, es gibt diese Versöhnung, es gibt ja Vergebung aller Schuld. Und wenn du heute da bist und erkennst, das brauche ich, das ist das, was mir fehlt, dann möchte ich einfach einladen dazu, ins Gespräch zu kommen mit mir meinetwegen oder mit dem Simon oder mit einem der Ältesten. Es ist immer eine gute Gelegenheit heute. Irgendeiner hat mal gesagt, das Teufels liebstes Werkstück ist die lange Bank. Wenn also du heute den Eindruck hast, dass du angesprochen bist und dass sich in deinem Leben was ändern darf oder soll, dann nutz die Gelegenheit. Ich möchte mit uns noch beten. Herr Jesus Christus, ich lobe dich und ich preise dich für das, was du bist. Du bist der, durch den die ganze Welt geschaffen ist. Das ganze Universum und alles, was darin lebt. Du bist der, der alles erhält. Du bist der Herr der Geschichte. Du bist der, der gekommen ist in diese Welt, der unsere Gestalt angenommen hat, der geworden ist wie wir, aber ohne Schuld, ohne Sünde. Du bist der, der Erlösung geschaffen hat durch dein am Kreuz vergossenes Blut. Hab herzlich Dank dafür. Danke für das, was du angefangen hast in deiner Gemeinde, zu der wir gehören dürfen. Danke für das, was du tun wirst. Danke, dass du der allmächtige Gott bist, dem nichts aus den Händen gleitet. Nicht in der Weltgeschichte, nicht in der Gemeinde und nicht in unserem ganz kleinen persönlichen Leben. Amen.